ॐ नमो भगवते वासुदेवाय,
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 ॐ नमो भगवते वासुदेवाय।
So the heutige Vers ist Kapitel 13, Vers 15. So, ich, die großen, langen Worten trenne ich, ne? Das ist leichter dann auszusprechen. Sarva,
Sarva,
Indriya,
Indriya,
Guna,
Guna,
Abhasam,
Abhasam,
Sarvendriya Gunabhasam,
Sarvendriya Gunabhasam,
Sarva,
Sarva,
Indriya,
Indriya,
Vivarjitam,
Vivarjitam,
Sarvendriya Vivarjitam,
Sarvendriya Vivarjitam,
Ashaktam,
Ashaktam,
Sarva,
Sarva,
Vrich,
Vrich,
Chaiva,
Chaiva,
Ashaktam Sarva Vrich Chaiva,
Ashaktam Sarva Vrich Chaiva,
Nirgunam,
Nirgunam,
Guna,
Guna,
Bhoktri,
Bhoktri,
Cha,
Cha,
Nirgunam Guna Bhoktri Cha,
Nirgunam Guna Bhoktri Cha,
Sarvendriya Guna Bhasam,
Sarvendriya Guna Bhasam,
Sarvendriya Vivarjitam,
Sarvendriya Vivarjitam,
Asaktam Sarva Vrich Chaiva,
Asaktam Sarva Vrich Chaiva,
Nirgunam Guna Bhaktri Cha,
Nirgunam Guna Bhaktri Cha,
Sarvendriya Guna Bhasam,
Sarvendriya Guna Bhasam,
Sarvendriya Vivarjitam,
Sarvendriya
Asaktam Sarva Vrich Chaiva,
Asaktam Sarva Vrich Chaiva,
Nirgunam Guna Bhaktri Cha,
Nirgunam Guna Bhaktri Cha,
Sarvendriya Guna Bhasam,
Sarvendriya Guna Bhasam,
Sarvendriya Vivarjitam,
Sarvendriya Vivarjitam,
Asaktam Sarva Vrich Chaiva,
Asaktam Sarva Vrishchaiva,
Nirgunam Guna Bhaktri Cha,
Nirgunam Guna Bhaktri Cha.
What few what? Sarva,
Sarva.
Braucht man nicht zu wiederholen. Du kannst es natürlich, aber es geht um Wort für Wort jetzt, Übersetzung. Sarva Alla, Indriya Sinne, Guna der Eigenschaften, Abhasam, die ursprüngliche Quelle. Sarva alle, Indriya, Sinne. Vivarjitam, existierend ohne. Asaktam, ohne Anhaftung. Sarva Brit, der Erhalter eines jeden. Cha, auch, eva, gewiss. Nirgunam, ohne materielle Eigenschaften. Guna Bhaktri, der Herr der Gunas, Cha auch. Übersetzung. Die Überseele ist die ursprüngliche Quelle aller Sinne. Doch sie selbst ist ohne Sinne. Sie ist unangehaftet, obwohl sie der Erhalter aller Lebewesen ist. Sie steht über den Erscheinungsweisen der Natur und gleichzeitig ist sie der Herr aller Erscheinungsweisen der materiellen Natur. Möchte jemand das vorlesen? Wiederholen.
Die Überseele ist die ursprüngliche Quelle aller Sinne, doch sie ist selbst ohne Sinne. Sie ist unangehaftet, obwohl sie der Erhalter aller Lebewesen ist. Sie steht über den Erscheinungsweisen der Natur und gleichzeitig ist sie der Herr aller Erscheinungsweisen der materiellen Natur.
Erläuterung. Obwohl der höchste Herr der Ursprung aller Sinne der Lebewesen ist, hat er keine materiellen Sinne wie sie. Eigentlich haben die individuellen Seelen spirituelle Sinne, aber in bedingten Leben sind diese von den materiellen Elementen bedeckt. Und deshalb werden die Tätigkeiten der Sinne durch Materie hindurch manifestiert. Die Sinne des höchsten Herrn jedoch sind nicht bedeckt. Seine Sinne sind transzendental und werden daher Nirguna genannt. Mit Guna sind die materiellen Erscheinungsweisen gemeint, aber die Sinne des Herrn sind frei von materieller Bedeckung. Man sollte verstehen, dass seine Sinne nicht wie die unseren Sinne sind. Obwohl er die Quelle aller unserer Sinnestätigkeiten ist, hat er transzendentale Sinne, die nicht verunreinigt sind. Dies wird in der Svetasparatara Upanishad 3.19 sehr schön erklärt. Apanipado Janavo Grahita. Der Herr, die höchste Persönlichkeit Gottes, hat keine Hände, die von Materie verunreinigt sind. Aber er hat Hände und nimmt mit ihnen alle Opfer an, die ihm dargebracht werden. Das ist der Unterschied zwischen der individuellen Seele und der Überseele. Die Überseele hat keine materiellen Augen, aber dennoch hat sie Augen, wie könnte sie sonst sehen? Die Überseele sieht alles, Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Sie befindet sich im Herzen des Lebewesens und sie weiß, was wir in der Vergangenheit getan haben, was wir gegenwärtig tun und was uns in der Zukunft erwartet. Dies wird auch in der Bhagavad Gita bestätigt. Der höchste Herr kennt alles, doch ihn kennt niemand. Es wird beschrieben, dass der höchste Herr keine Beine hat wie wir, dass er sich aber durch den Raum bewegen kann, weil er spirituelle Beine hat. Mit anderen Worten, der Herr ist nicht unpersönlich. Er hat Augen, Beine, Hände und alles andere. Und weil wir Teile des höchsten Herrn sind, haben wir dies alles auch. Aber seine Hände, seine Beine, seine Augen und seine Sinne sind nicht durch die materielle Natur verunreinigt. Nochmal die Übersetzung. Die Überseele ist die ursprüngliche Quelle aller Sinne. Doch sie selbst ist ohne Sinne. Sie ist unangehaftet, obwohl sie der Erhalter aller Lebewesen ist. Sie steht über den Erscheinungsweisen der Natur. Und gleichzeitig ist sie der Herr aller Erscheinungsweisen der materiellen Natur.
glaube, den Anfang der Erläuterung hat kaum jemand mitbekommen.
Okay, und das bedeutet, ich soll das nochmal lesen. Das kann ich gerne. Ich möchte gerne. Obwohl der höchste Herr der Ursprung aller Sinne der Lebewesen ist, hat er keine materiellen Sinne wie sie, die Lebewesen. Eigentlich haben die individuellen Seelen spirituellen Sinne, aber im bedingten Leben sind diese von den materiellen Elementen bedeckt. Und deshalb werden die Tätigkeiten der Sinne durch Materie hindurch manifestiert. Weiter? Hast du das verstanden? Also diese Teil. Das ist sehr wichtig. Ursprünglich hat die individuelle Seele, wir alle, spirituelle Sinne. Aber in unserer Bedingtheit, beziehungsweise bedingt durch diese Körper und den Geist, ist unsere spirituelle Sinne bedeckt. Und weil die Sinne können jetzt nur Materie wahrnehmen und in der Materie mit diesem Körper handeln, ist unsere Sinne notwendigerweise bedeckt und Materie. Durch Materie verunreinigt, Materie geworden. Die Augen. Wenn man Sinnen sagt, dann soll man nicht die Sinnenorganen denken. Man muss wirklich die trennen. Die Sinnen, Sinnenorganen und was ist daher Sinnen? Was die Sinnenorganen mit der Sinnenobjekte verbindet. Diese Verbindung wird hergestellt von dem Herrn. Diese Fähigkeit. Eine Leiche hat alles vorhanden. Alle Sinnen sind vorhanden in einer Leiche. Jetzt vor kurzem gestorben. Kann aber nicht sehen, hören, schmecken, tasten, nicht.
Die Verbindung ist abgerissen.
Bitte?
Die Verbindung ist abgerissen.
Genau. Also, Bhagavad Gita wird sagen, die Seele ist nicht mehr gegenwärtig in diesem Körper. Deswegen. Der Seele. Und die Seele ist eigentlich ein Teilchen Gottes.
Ja, ich habe mich gefragt, in welchem Zusammenhang steht die Überseele mit dem höchsten Herrn?
Die Überseele ist der höchste Herr. Hm. Das bedeutet, man denkt, dass die Überseele Gott ist irgendwo oder überall sich verbreitet, überall durchdringen durch seine Energie. Das ist wirklich so. Das war. Aber dennoch ist er innewohnend in jedem Lebewesen als Begleiter. Die ganzen unzählige Inkarnation, dass diese Seele nehmen muss, bis die Seele Befreiung erlangt hat, dann der Überseele begleitet uns nicht, sondern steht vor uns. Wenn unsere Körper in Mutterleib formiert wird, ja, erstmal ist es ein Samen des Mannes und befürchtet und so weiter, werden ein Klump. die wachsen. Da sind die Sinnen gar nicht vorhanden. Das ist eine Masse von Fleisch, alles andere.
Ist die Seele dann schon inkarniert?
Die Seele ist durch den Samen eingespritzt.
Ah ja, das ist schon.
Sonst, diese Befruchtung kann nicht stattfinden.
Ich würde es warum erstmal Vortrag und dann Kunde fragen, oder?
Ein Moment.
Oder ist das jetzt anders gewesen?
Ganz kurz, sie hat die Frage, lass ich das selber überlegen.
Die Überseele, besitzt die auch Individualität? Das ist vielleicht jetzt nicht ganz der Zusammenhang, aber trotzdem stellt sich der mir irgendwie. Ist die Überseele auch individuell zu uns, oder?
Wie meinst du individuell zu uns?
Naja, also es gibt ja die individuelle Seele und die Überseele. Und plötzlich frage ich mich, ist die Überseele auch individuell oder nicht? Vielleicht ist es eine blöde Frage, aber...
Ich verstehe, inwiefern meinst du individuell?
Individuell, also das, was in mir ist, sich, also...
Ist nicht in keine andere.
Unterscheidet, ja.
Ist in keine andere.
Genau.
Nein, ist in jedem. Der gleiche.
Also das ist schon das, was in uns allen gleich ist.
Ja.
Uns alle verbindet und sich nicht unterscheidet. Unterscheiden tut sich nur die individuelle Seele. Das
genau. Also wenn man,
das wollte ich nur noch mal klarstellen.
Wenn man jetzt von der materiellen Sichtweise es betrachten würde, dann... Wenn man denken, du musst doch so viele Überseele sein wie die Lebewesen. Das ist eine materielle Sichtweise. Aber wenn man das eigentlich versteht, die Eigenschaften des höchsten Herrn bzw. die Überseele, er kann sich erweitern, unzählige Weise, und bleiben immer noch voll mit alle seine Fülle. Nicht in der geringste Maß ist es weniger mit jeder Erweiterung, wie man das denkt. Weil unsere Denkweise ist natürlich materielle Denkweise. Aber mit materieller Denkweise ist es nicht möglich, die spirituelle Paradigma bzw. Wissen zu wirklich verstehen. Und deswegen soll man es auch nicht. Man denkt, dass unsere Denkart, was wir jetzt haben, durch Erziehung, Ausbildung und so weiter, ist der einzige Denkweise oder Denkart. Wir haben unsere spirituelle Denkweise und Denkart noch nicht entdeckt. Deswegen, das ist das einzige Mittel, was wir haben. Ja. Daher ist es nicht möglich, wirklich die spirituelle Energie bzw. transzendentale Energie, die überall, können wir nicht wahrnehmen. Als Beispiel, wenn die Sonne untergeht, dann denken wir, die Sonne ist verschwunden irgendwo für 12 Stunden, macht eine Pause. Die Sonne macht eine Pause. Die Sonne ist immer da. Man muss einfach, also man kann nicht durch den Augen sehen, dass die Sonne da ist, sondern mit richtiges Wissen wir, ja, jetzt geht es runter hier, aber es geht auf in Amerika irgendwo. Jetzt wird es jetzt nicht Sonnenuntergang, sondern Sonnenaufgang. So, genauso ist es, unsere Sichtweise ist so begrenzt. Weil, wie gesagt, wir haben die spirituelle, unsere spirituelle Natur und Identität noch nicht entdeckt. Erstmal haben wir überhaupt nicht die geringste Ahnung, dass wir sowas besitzen. Und dann plötzlich, durch irgendeine Weise, in irgendeine Verbindung, da hören wir, ach, wir sind doch ewige Seele, unsterblich. Die Menschen, die in ein vorheriges Leben etwas mit diesem Wissen beschäftigt hat, sich beschäftigt hat, sofort geht eine Klingel im Kopf. Ja, das hört doch wirklich, das muss sein. Lass mich noch weiter forschen, deswegen sind wir alle hier. Diese Weiterforschen. Weil das macht Sinn. Wir lehnen das nicht sofort ab. Das sind viele in diesem Leben, also die Mehrheit von Menschen lehnen das ab. Ach, was für ein Bunkum ist das? Nein, Bunkum. Kann man immer ein neues Wort lernen.
Gibt es einen Unterschied oder welcher Unterschied besteht zwischen spirituellem und transzendentalem Wissen? Gibt es da einen Unterschied?
Eigentlich nicht. Die sind verschiedene Terminologie. Spirituell bezieht sich auf, direkt auf den Spirit bzw. die spirituelle Natur, wo transzendental bedeutet, ist eine philosophische Terminologie, die bedeutet über Dualität. Was über Dualität steht, ist transzendental. Spiritualität muss man erklären, was es bedeutet. Aber Transzendenz bedeutet etwas, die darüber steht. Das, natürlich, dieses Wort kann man in vielen, viele Anwendungen haben. Ja. Ich habe meine Ängste transzendiert. Das kann man auch sagen.
Das ist das Absolute. Das Wissen über das Absolute.
Nein, transzendieren bedeutet, darüber hinaus zu gehen. Das ist es einfach. Aber wenn man das in den philosophischen Zusammenhang transzendental sagt, dann ist das über Dualität, was über Dualität steht. So, was interessant ist, dass diese Fähigkeit in Menschen, beziehungsweise die Fähigkeit in den verschiedenen Sinnen und Organen, die sind von Gott uns geschenkt worden. Deswegen heißt das, er ist der Besitzer der Sinne. Er ist nicht der Besitzer des Augen oder Zunge oder die Haut, sondern sehen, schmecken, tasten, diese Fähigkeit. Das ist der Ursprung. Aber auch die Objekt, ohne dass diese Energie sich umwandelt in einer Weise, dass unsere Sinnen es wahrnehmen kann. Das ist auch ermöglicht durch seine Fähigkeit oder Energie. Wir haben die Erde nicht geschaffen. Noch Wasser, noch Luft, noch Äther, Feuer. Das war schon da. Von daher, in diesem Vers ist das eine ursprüngliche Quelle aller Sinne. Wie gesagt, wenn man hier Sinne sagt, dann ist das nicht die Sinnenorganen, sondern die Sinnenfähigkeit.
Unsere Wahrnehmung.
Genau, das Wahrnehmung. Die Wahrnehmung findet in der Geist statt.
Ja.
Und ursprünglich war unsere Sinn spirituell. Das bedeutet, wenn die Seele in den Körper gefangen ist, in den verkörperten Zustand, ist der Ego. Ego heißt, ich bin. Das ist Ego, der das wahrnimmt. Ich bin. Ich existiere. Ich und etwas anderes. Diese unterscheiden. Was lässt mich erkennen, dass ich bin verschieden von alles anderes? Das ist das Ego. Subjekt, Objekt. Und in einen bedingten Zustand bzw. in einen verkörperten Zustand, diese Ego verzerrt, wird verzerrt. Verzerrt? Bewusstsein wird verzerrt. Und fangen wir an, diese Körper und der Geist, die beide zeitweilig sind, als unsere wahre Identität zu erkennen. Und das ist das Verzerrung. Und dadurch ist diese ursprüngliche reine Ego verunreinigt und lehnt die Dasein der Seele ab, Existenz der Seele ab und akzeptiert die zwei zeitweilige Identität als die wahre Identität. So deswegen heißt das in Sanskrit Ahankar oder falschen Ego. Reine Ego und falschen Ego. Reine Ego hat spirituelle Sinne. Weil ohne spirituelle Sinne ist es nicht möglich, spirituelle Energie wahrzunehmen, spirituelle Realität oder Realität überhaupt wahrzunehmen. Mit diesen Sinnenorganen und durch den falschen Vorstellungen, dass dies mein Körper, ich bin der Körper, ist automatisch der Geist auch nicht in der Lage, die spirituelle Energie wahrzunehmen. Obwohl es überall. Überall. Zu ursprünglich haben wir spirituelle Sinne.
Mit ursprünglich meinst du quasi vor dem Fall oder bevor wir aus der Einheit gefallen.
Ursprünglich meine ich die originale Zustand. Originale Zustand. Dieses Zustand ist egal, wenn es angefangen hat. Diese Gefangenschaft in unsere Körper und den Kreislauf von Geburt und Tod, gefangen zu sein, als Gefangener in dieser wiederholende Kreislauf, ist egal, wann es angefangen hat. Also, da war eine Zeit, wo das einen Anfang gab. Aber es ist unermesslich, wie lange dieses geschehen ist. Deswegen sagt man, es ist unberechenbar. Kann man nicht gar nicht berechnen oder ermessen, wie lange her. Aber irgendwann, wann, wenn wir durch einen spirituellen Vorgang mit das richtige Wissen und Praxis langsam aber sicher diese Verunreinigung des Bewusstseins vertreiben kann, dann kommt. Die ursprüngliche, originale Identitätenvorschein. Die ist da, es ist nie verloren gegangen, es ist aber bedeckt.
Kann man diesen Zustand mit Meditation erreichen?
Alleine nicht. Man muss, wie gesagt, mit richtiges Wissen, weil richtiges Wissen kommt nicht von sich selbst. Und auch wenn es kommen wird, beziehungsweise wir hören oder lesen, trotzdem muss ein Weg geben, dass wir es verstehen können. Sonst, meistens denkt man, dass die spirituelle Energie oder spirituelle Bereich ist das Gegenteil von materiellen Bereich oder umgekehrt. Der materielle Bereich ist das Gegenteil, alles Gegenteil von den spirituellen. Das ist aber nicht wahr. Es ist nicht Gegenteil. Alles, was in dem spirituellen Bereich existiert, existiert hier. Kann sonst nicht sein. Er muss dort existieren, um es hier zu existieren. Genau wie, du kannst nicht sagen, dass Schatten die Kontur einer Objekt in der Form von Schatten kann ohne das Objekt existieren. Genauso, diese Welt ist ein Schatten, sage ich mal. In dem Form. So.
Heißt das, dass also das, ja, wie soll ich das formulieren? Also dann hieß es ja, dass das Gott oder die Überseele auch böse ist.
Böse. Und wie kommst du zu diesem Ergebnis?
Weil alles, was hier existiert,
ja,
existiert auch im spirituellen Bereich.
Richtig.
Und auf der Welt, auf der materiellen Welt, da existiert das Böse.
Gut, aber Böse existiert nicht.
Und wenn jemand in ein Flugzeug steigt und gegen die Türme am 11. September fährt, ist das nicht böse?
Ja, das ist bösartige Handlung. Aber böse per se existiert nicht.
Der Teufel würde nicht existieren?
Nein, Teufel existiert nicht. Gibt es nicht einen Teufel.
Oder mehrere Teufel?
Keiner, mehrere oder halbe Teufel. Das ist wirklich ein Wort, die übersetzt worden ist als Teufel oder Diablo. In Wirklichkeit, in der Hebräisch gibt es kein, also Aramisch-Hebräisch, wo in der Jesus, wo der sagte, Teufel, geh hinter mir. Das war kein Teufel. Was wir als Illusion bezeichnen, das ist teuflisch. Illusion bedeutet, wo unser Wissen bedeckt ist. Dann ist es schwierig für uns unterscheiden zu können zwischen was ist Realität und was ist falsch. Und diese Unterscheidungsvermögen zu verlieren, heißt Unwissenheit. Obwohl unser Bewusstsein, Vernunft, ist in der Lage, dies zu unterscheiden. Es ist fähig. Aber diese Fähigkeit haben wir verloren, vorläufig, bedeckt. So, wenn wir in Illusion gefangen bleiben, dann gibt es Teufel. Aber dieser Teufel ist unsere eigene Kreation. Nicht, dass es existiert als eine separate Wesen. Die kommen nur, um uns zu foltern und zu in Versuchung zu bringen und so weiter. Das ist unser eigener Geist. Es gibt Handlungen in der Erscheinungsweise des Unwissenheit. Und diese Art von Handlungen sind bösartige Handlungen. Das stimmt. Aber das ist unsere eigene Entscheidung, weil mit unserer individuellen Existenz ist zu jedem freier Wille vorhanden. Und man kann jetzt sagen, wieso freier Wille? Warum freier Wille? Weil ohne freier Wille gibt es auch keine freiwillige, liebevolles Austausch mit Gott. Dann musst du das Liebe, Wort Liebe ausradieren. Weil Liebe kann nicht zwangsmäßig verlangt werden. Und mit der freien Wille, wenn wir sowas veranstalten, dafür ist Gott gar nicht schuldig. Weil er hat uns den freien Wille gegeben, dass wir friedlich, liebevoll mit alle anderen Menschen, Lebewesen und so weiter umgehen können.
Das ist eigentlich auch die Sehnsucht aller Menschen, dass man gut miteinander harmoniert.
Ja.
Aber anscheinend ist es so, wenn sie jetzt mit dem 11. September kommt und in der Bibel die Türme von Babel, es ist anscheinend so, dass die Menschheit eine Strafe braucht.
Ja.
Weil Jesus hat ja selber gesagt, ich habe für euch eine Strafe vorbereitet, die unglaublich erwartungslos sein wird. Vielleicht ist es das. Ich meine, in uns jedem wohnt ja Gott selber. Und so wie du meintest, seitdem, die Menschen sind nicht dafür geschaffen, dass sie auf die Erde leiden, aber sie haben sich halt für diesen materiellen Weg entschieden. Weg des Geldes und Weg der Feindschaft und Weg der Sünde. Und deswegen ist es also verständlich, wenn sogar der makelloseste Mensch dieser Erde halt eben diesen Geschöpfen, die ja ungläubig sind, halt eine erwartungslose Strafe aufhängt. Dass sie ständig reinkarnieren, auch wenn sie tausende von Büchern schreiben oder lesen, dass sie es immer noch nicht kapieren, dass man nicht verfolgen oder was. Also es ist anscheinend so, nach der ersten Sünde, wo die Menschen von der Schlange überführt wurden, dass die Menschen halt wieder auf das Böse stehen. Im Grunde genommen gar nicht fähig sind, nachzudenken. Und das ist eigentlich das Traurige.
Alle dieses ist offen zur Interpretation. Es ist viel mehr symbolisch als historisch. Und da muss man das richtig verstehen, was tatsächlich es bedeutet und was war der Zweck.
Also wir sind hier auf der Erde und wir werden geprüft. Und wenn jemand die Prüfung besteht, dann steigt das in der Stufe 1 höher und erreicht eine vollkommene Stufe. Und gar ein Sünder, in Anführungsstrichen, oder ein Fremder, hat das vielleicht erreicht, die Vollkommenheit, während andere die Stufen ständig runterfallen. Also wir sind in einer Prüfung, und das
gut,
ist
aber was wir in dem Bhagavad Gita zum Beispiel erfahren, ist, dass wenn jemand Gottes erreichen, dann fällt er nie runter. Und da gibt es keine solche Versuchungen. Wie kann Versuchungen in Gottes Reich existieren? Dann ist das überhaupt kein Unterschied zwischen Gottes Reich und unserer Erde, wo man sagt, in dem Bereich des Sündes, wo ist das Unterschied? Und wieso streben die Menschen so danach, Gottes Reich zu erreichen, wenn sie sowieso wieder runterfallen muss, weil der Versuchung gibt. Deswegen muss man dieses nicht als historische Tatsache oder Ereignisse, sondern symbolisch verstehen, was es wirklich bedeutet. Und wenn der Apfel ein Symbol für Wissen ist, dann muss man sehen, dass es ist besser, ignorant zu sein. Und wenn wir ignorant sind, dann wissen wir, was wir wirklich sind, wer wir wirklich sind, noch wissen wir, wer Gott ist. Und wenn der zwei unwissende Wesen gäbe, wie kann ein vollständiger, liebevoller Austausch stattfinden? Liebe wächst mit jeder Erkenntnis von den wunderbaren Eigenschaften mein Liebhabers. Weil wir es nicht wahrnehmen können.
Ja. Aber es ist doch schon die Möglichkeit da, durch spirituelle Entwicklung diese Sinne zu schärfen, oder? Dass ich transzendentales Wissen auch empfangen kann.
Das Wort ich in diesem Stelle benutzen würde, reinigen, stattdessen schärfen.
Gut, also wenn ich jetzt meine Sinne reinige, wenn ich das jetzt so ganz praktisch mal betrachte, also ich habe so viel Fantasie und Vorstellungen und Bilder im Kopf. Wie kann ich das unterscheiden? Was ist jetzt wirklich gereinigt, also durch Erkenntnisse, oder dass ich Erkenntnisse gemacht habe durch gereinigte Sinne, und was ist einfach auch Fantasie und Vorstellungskraft und Wunschdenken auch? Dass ich mir wünsche, naja, vielleicht bin ich ja schon so weit, und das, wie kann man das eigentlich auseinanderhalten, oder wie kann ich das unterscheiden wirklich in mir? Was ist wahr und was ist Fantasie durch Geist?
Wenn du eine blinde Person zu einem Elefant führst und er tastet seine Rüssel, er sagt, das ist ein Baum. So, ohne eine autoritative Quelle des Wissens ist es nie möglich, zu vergleichen, was wir fantasieren, wenn es Fantasie ist, oder Einbilden, oder Imagination, wenn es nicht bestätigt bekommt von einer autoritativen Quelle, dann muss man das einfach erkennen, das ist wirklich unsere Fantasie.
Was selbst an sich selbst, man kann das überhaupt nicht rausfinden.
Nein.
Das ist entscheidend.
Weil wenn jeder sagt, ich habe Gott gesehen, wenn jeder sagt, ich weiß, wer Gott ist, und jeder beschreibt, so wie eine Blinde der Rüssel beschreibt, dann haben wir einen riesigen Streit. Dann ist nicht mehr zwei Länder, die miteinander kämpfen, aber jeder kämpft mit dem anderen. Nein, ich habe das Recht. Nein, du bist falsch. Ich habe das richtig. Und dann, wer das lauteste schreien kann und der mächtigste ist, Da sagt er, ich bin richtig und keiner kann lieben. Da müssen wir das akzeptieren, das geht doch nicht.
Aber deswegen gibt es doch so viele Mythen und Geschichten um Spiritualität, um Gefühle. Also ich denke schon, dass es ein Gefühl ist, man kann es fühlen. Und die einen haben das Gefühl und die anderen kennen uns überhaupt nicht. Und deswegen gibt es auch so viel Streit darum, um die Existenz höherer Sphären, Mächte, um Gott und so weiter. Weil die einen von einem Gefühl reden, das die anderen noch nie gefühlt haben, überhaupt nicht kennen.
Ja, das muss so sein. Weil, wie gesagt, es ist möglich, sage ich mal, für ein sehr mächtige Wesen wie Gott, sehr schnell alle Menschen zu erleuchten. Es ist nicht schwierig. Aber wenn er das macht, wir wissen gar nicht, wie wir mit unserer Erleuchtung umgehen sollen. Einer wird sofort zum Markt gehen und es verkaufen als Birne.
Ja, dann ist es keine wirkliche Erleuchtung. Das ist
hier, meine Erleuchtung, hier, müsst ihr es haben.
Das ist völlig klar, das ist eine Illusion.
Aber es ist wirklich so, dass wir befinden uns, jeder. Und deswegen haben wir so viele Inkarnationen. Dieses ist uns gegeben worden, dass wir mit unserer Geschwindigkeit, Karma und alle andere Bedingtheit, worunter wir uns jetzt befinden, trotzdem weiterentwickeln. Und diese Entwicklung ist einfach sehr, sehr individuell. So einer von seiner Niveau des Entwicklung betrachtet dieses mit einer Sichtweise, wogegen eine andere auf eine andere Sichtweise, und beide sind korrekt. Man muss einfach warten, bis einer dann weiterentwickelt und hat eine erhöhte, sage ich mal, Sichtweise und Wahrnehmung von die Wahrheit. Indem wir die Wahrheit nach unserem eigenen Niveau und Wahrnehmung erkläre, beschreibe oder erläutere, bedeutet nicht, dass die Wahrheit so geworden ist.
Es gibt noch viel mehr Bewusstsein,
ja,
Das wir noch nicht kennen.
Aber das Problem ist doch, dass jeder Lebewesen oder jeder Mensch eigentlich die Wahrheit gibt, weiß. Das ist ja von Gott, man sagt ja Wort in uns alle. Warum fällt es uns dennoch schwer?
Wahrheit gibt es, das ist wahr.
Und das weiß doch jeder Mensch. Ich meine, mit 11 Jahren oder mit 18 Jahren oder mit 22 Jahren sind die Menschen doch reif, um nachzudenken.
Ja,
es gab doch immer wieder Stunden, wo wir allein waren oder zu Hause nachgedacht haben. Oder spätestens, wenn man ein bisschen älter geworden ist, dass man gesagt hat,
von alleine, aber hier ist das hier, von alleine kommst du nicht zu dem vollständigen Ergebnis, was tatsächlich die Wahrheit ist.
Das denke ich nicht. Also ich meine, das Göttliche ist doch in uns allen. Ich meine, wenn vor 2000 Jahren oder vor 5000 Jahren, wenn das gestiegen ist, ist doch ganz klar gesagt, also der Mensch soll erst einmal nicht verfallen oder nicht stoppen. Oder was weiß ich, wie es im Prolog vom Johannes-Evangelium ist und so weiter. Dennoch machen sie es. Ich meine, deswegen denke ich nicht, dass das so ist. Die Menschen sind doch von Geburt an oder ab einem bestimmten Alter mit dem Göttlichen versehen. Und es ist etwas, denke ich, ewige Philosophie. Das ist etwas Unerklärliches eigentlich. Das ist immer halt eben, dass die Wahrheit halt eben immer noch so schwierig zu begreifen ist.
Immer noch?
Immer noch so schwierig zu begreifen ist und umzusetzen ist.
Ja.
Und das ist halt eben. Also muss man diesen Menschen helfen? Oder was ist? Ich meine, ich bin jetzt Jesus Christus. Das ist, wir haben vom Teufel gesprochen. Und das ist dann die Strafe. Aber ich weiß nicht, also ist es die Verzweiflung, was die Menschen so macht. Weil ich denke, dass die Menschen mit 10 Jahren oder mit 18 Jahren oder mit dem fortlaufenden Alter halt eben noch viel nachgedacht haben und über die Wahrheit Bescheid wissen. Und das ist halt eben etwas Unerklärliches.
Gut, also
warum
das,
so
wäre das wäre natürlich sehr wunderbar, wenn jeder Mensch mit 18 alles erkennen könnte. Absolut wunderbar. Aber in der Tatsache ist es aber nicht so.
Es wird immer noch schon kräftig verfolgt. Das ist vielleicht unser Problem.
Bitte?
Es wird immer noch kräftig verfolgt, weltweit.
Was? Gefolgt?
Verfolgt. Oder stalkt.
Wer verfolgt uns?
Die Menschen verfolgen sich gegenseitig. Was stalkt?
Die Menschen verfolgen sich gegenseitig.
Ah, okay.
Ich meine, ich habe das am eigenen Leibe erfahren. Und, ich habe auch wieder eine Psychiatrie auf meinem Titel.
Ja, deswegen sollen wir eigentlich uns lieber auf die richtige Wissen und unsere eigene Entwicklung konzentrieren. Stattdessen alle diese anderen Themen. Also man kann sich verzetteln mit vielen Themen. Da gibt es etliche Themen. Aber hier geht es um hauptsächlich ein ganz wichtiges Thema. Wie kann ich endgültig mein Leid vertreiben und Glück reinholen? Das ist ein ganz einfaches Bedürfnis. Jeder möchte das.
Das ist klar.
Ja. Es gibt keinen Mensch, der das nicht will. Aber danach gibt es so viele verschiedene Gedanken darüber, wie man das ermöglicht. Wie kann man? Einer wird sagen, ich kann mein Leid lindern, vertreiben, wenn ich so mache. Und du kommst und sagst, nein, das ist doch nicht richtig. Mach das so, geh zu Mallorca. Man muss erkennen, dass lebenlang haben wir versucht, eine Klarheit zu bekommen, wo unser Leben führen soll. Wie können wir unser Leben gestalten, die dann wirklich den Umleitung sucht, um den Leid und Sitz auf dem Fahrzeug des Glückes. Das ist was, ein ideales Bild. Du sitzt auf dem Fahrzeug des Glückes. Solange du sitzt, bist du glücklich, weiß ich nicht, wer, wie. Und dann hast du die Möglichkeit mit den Steuerlein, wenn du vorne siehst, ach, da ist Leid. Dann kann ich ganz ohne einen Führerschein ganz leichtes vermeiden.
Heißt es, in der indischen Philosophie gibt es nicht das Konzept vom Bösen, sondern vom Leid?
Doch, Konzept ja. Also es existiert. Es existiert so lange ich es wahrnehme. Aber für diejenige, die es nicht wahrnimmt, beziehungsweise in Realität existiert keine Böse. In Wirklichkeit existiert keine Böse. In Wirklichkeit alle Lebewesen, alle Seele sind spirituell, also in Spiritualität gibt es überhaupt kein Missgunst, Neid, Hass, gibt es nicht. Aber wie gesagt, mit der freien Wille haben wir das nicht zum guten Nutzen unsere freie Wille eingesetzt und daher ist diese wo wir sind diejenigen, die also warum passiert etwas Böse an warum passiert es in diesem Leben, sage ich mal, ein kleines Baby, der in, was weiß ich, Darfur geboren ist. In Darfur. Dieses Baby hat weder was Schlechtes, Böses getan, noch was Wunderbares. Aber trotzdem, dieses Baby weiß nicht, ob sie das nächste Stunde gestillt werden würde und überleben kann. Das Baby ist doch unschuldig. Aber trotzdem passiert. Passiert immer so oft. Nicht nur in Darfur, überall. Hier auch. Viertel. Ja. Durch Abtreibung. Babys. So. Diese, wann passiert sowas? Da muss man wirklich weiter forschen. Das ist kein Zufall, dass diese Baby in so einem Umstand geboren ist. Oder diese Baby wird von ihrer eigenen Mutter getötet. Muss man zurückgehen zu einem vorherigen Leben. Weil eigentlich, wenn man sieht, betrachtet, beobachtet, die genaue Wirkung, die Gesetzmäßigkeit, was in dieser Welt herrscht, kann dann in solche Fälle keine Fehler oder willkürliche Handlung da sein. Es muss einen genauen Grund geben, auch wenn es so grausam anhört, ist es trotzdem ein Grund dafür da. Weil das ganze Universum ist mit einer ganz genauen Gesetzmäßigkeit verwaltet. Gibt es keine Fehler da. Und das ist dieses Konzept von Karma bzw. Handlung. Entsprechend unserer Handlung bekommen wir auch ein Ergebnis, das müssen wir erleben. Ja. Mit der Freiwille kommt auch Verantwortung, wie wir mit dem Freiwille umgehen sollen. Es ist nicht einfach so gegeben worden, denn Freiwille ist eine sehr mächtige Energie, sehr mächtig. Du kannst mit dieser Freiwille dein Leben mit einer Entscheidung total ändern. Mit einer einzigen Entscheidung. Für die Bessere oder für die Schlechtere. Du kannst ein gesamtes Land ausradieren. Ja? Ein gesamtes Dorf, zum Beispiel Nagasaki, Hiroshima. Gibt es etliche solche Beispiele. So, mit diesem freien Wille kommt auch eine entsprechende Verantwortung. Und diese Verantwortung ist, was uns den Leid und Glück und so weiter uns schenkt. Und das müssen wir auch erfahren. Es gibt überhaupt keinen Weg, es zu vermeiden. Müssen wir. So, das ist eine sehr, sehr genaue, aufgebaute Struktur mit solcher Genauigkeit, dass man kann nicht sagen, dass das wieso Gott erlaubt sowas. Er erlaubt das nicht. Er hat erlaubt, dass wir den freien Willen bekommen. Das hat er erlaubt. Und wenn er in jede Sache reinmischt, dann wofür ist dieser freie Wille? Du darfst nicht, du darfst das nicht machen, du darfst das machen, mach es, du machst das nicht. Also bitteschön, du hörst wie meine Mutter an. Oder Vater.
Ja, aber da ist doch wieder die Frage, das hatten wir schon mal, der wahre freie Wille kommt erst auf einer sehr hohen Bewusstseinsstufe. Meistens ist es das, was wir für den freien Willen
haben. Nein, der freie Wille ist da, aber was du meinst, ist, das richtig einzusetzen, kommt mit einer sehr hohen Bewusstsein.
Ja.
Der freie Wille ist zu jedem gegeben, jeder. Auch versucht man eine Ameise von seinem Weg abzulenken. Versuch es. Du wirst stundenlang da sitzen.
Ja,
und schaffst es
nicht. Ja, naja, gut.
Der Ameise hat genau so eine starke freie Wille wie du. Genauso stark. Aber dein Mittel, wo du er dieses freie Wille einsetzen kann, zum Ausdruck bringen kann, ist viel verringert als deiner.
Schön.
Das ist das einzige Unterschied.
Ja? Ist viel was verlängert?
Bitte?
Der freie Wille ist viel verlängert? Oder was heißt?
Nein, verringert.
Verringert.
Also das Mittel, dein frei für ein Ameisen, sein freier Wille zum Ausdruck zu bringen, einzusetzen, der Mittel, wodurch er das machen kann, ist viel verringerter als deiner, als Mensch, meine ich. Und diese Beziehung zu der Überseele ist eigentlich eine sehr, also eine ewige Beziehung. Und es wird gesagt, dass warum ist die Überseele mit jedem Individuum da? Warum? Er muss nicht sein. Es ist nicht, dass wir als individuelle Seele ihn dazu bezwingen, mit uns zu sein. Er ist freiwillig da. Das ist das sehr, sehr wichtige Punkt zu erkennen. Seine Begleitung als Überseele, der eigentlich nicht abhängig ist von irgendetwas. Ist nicht abhängig. Er ist hundertprozentig unabhängig. Gibt es kein Gesetz, keine Regeln, keine Grenze, die der Gott einschränken kann oder limitieren kann. Gibt es nicht. Und daher ist es nicht, dass die Überseele begleitet uns in jeder Inkarnation. Nicht, weil wir es will, sondern weil er es will. Mhm. Und das ist manchmal, wenn man jetzt manchmal Leute, die auf der ethischen Ebene stehen oder atheistisch sind, sagen, ach, Gott ist so bösartig, wieso erlaubt er sowas? Es ist aber nicht so. Wenn er bösartig sein würde oder das zu erlauben, zu gestatten werden, werde nicht die Mühe nehmen, uns in jedem Inkarnation Leben zu begleiten. Er hat es gar nicht notwendig. Das macht er, weil aus seiner Gnade und Barmherzigkeit. Das letztendlich, wie er verkündet in der Bhagavad Gita, dass alle Lebewesen sind seine Söhne und Töchter, also Kinder. Er sagt, Aham Bija Pradaha Pitaha. Ich bin der samenspendende Vater von allen Lebewesen. Da ist schon von seiner Seite eine ganz deutliche Aussage, dass wir haben eine ewige Beziehung. Und hier ist das Wissen, wo du erkennen kannst, was diese Beziehung und wie kann man diese Beziehung pflegen. Beides.
Also kann man sagen, je stärker die Beziehung ist, desto freier ist mein Wille.
Kann man sagen.
Oder desto unabhängiger ist der freie Wille, desto.
Aber trotzdem.
Desto bewusster kann ich ihn einsetzen.
Ja, aber trotzdem. Angemessen zu unserer Größe, beziehungsweise als individuelle Seele, sind wir sehr winzig klein. Sehr winzig klein. Und daher, alles. Also wenn wir mächtig sein würde, dann hätten wir nie in diese Bedingtheit gefangen sein können. Das bedeutet, diese Gesetzmäßigkeit, diese materielle Natur ist viel stärker als uns. Sonst kann der materielle Natur uns nicht durch die Nase ziehen. Also, wir müssen gehen.
Okay.
Wie ein Pferde. Zum Beispiel.
Aber eine Frage, das ist doch, wann ist das geschrieben, dieser Bhagavad Gita?
Bhagavad Gita ist, das, wie soll ich sagen, die Gelehrte, sogenannte Gelehrte, Wissenschaftler, sie sagen, oh, etwa zwischen 3200 vor Christus oder sowas.
Damals gab es doch diese materielle Welt nicht.
Bitte?
Damals gab es nicht diese materielle Welt, in der wir leben. Ich meine, heutzutage müssen wir doch existieren.
Eigentlich das Wenige.
Das ist zwar die ursprüngliche Wissen, man versteht das und man fühlt sich auch angezogen, aber in der heutigen Welt.
Das Problem ist, da sind sehr wenige, die daran glauben. Und inzwischen haben die Wissenschaftler, sogenannte Wissenschaftler, so viele verschiedene Prinzipien, sogenannten Prinzipien, eingeführt, die tatsächlich gar nicht bestätigt ist. Sind in vedischen Schriften. Vedischen Wissen stellen eine ganz andere Weltanschauung, Paradigma, die Formulierung von Wahrheiten und Prinzip, Kreation, Vernichtung, Entstehung, alles sind ganz andere. hat gar nicht mit was, die so, was, was man in der Schule und der Universität lesen über die Kreation. Die sind gar nicht geeignet. Unter sich eignen sich auch nicht. Eine sagen, nein, die Erde ist ein Quadrat. Große Wissenschaftler mit großen Mustachen. Und andere sagen, nein, das ist doch ein Kugel. Eine sagen, das ist zufällig Zusammenkommen von so viele verschiedene ist dieses entstanden. Andere sagen, nein, es ist eigentlich ein da gesessen und das ist einfach ein Eier zur Welt war. Und aus dem Eier ist dann
also dieses Materielle, ich meine, wie anziehend ist das für den Menschen?
Aber in den vedischen Schriften ist dieser ganze Vorgang der Schöpfung so sehr, sehr genau beschrieben. Jeder Schritt, sehr genau beschrieben. Aber es ist natürlich, wir sind in der Schule und so weiter, was wir in den Büchern gelernt haben, haben wir als die Wahrheit akzeptiert. Und jetzt kommt plötzlich eine Denkweise und Informationen und Wissen, die alles widerspricht, was die Wissenschaftler sagen. Und da stehen die meisten Leute und denken, welche soll ich für die Wahrheit
haben? Du hast heute noch mal Schule gelehrt, Darwin.
Ja. Also, das sind alle diese so viele Theorien, die aber nie bewiesen worden ist. Das ist das große Tragödie. Und wann kommt die Katharsis, das wissen wir nicht. Aber erstmal in der Tragödie müssen wir das weiterhin erleben. So viele unbewiesene, unbegründete Theorien. Ja?
Wie kann jemand überhaupt von sich behaupten, dass er versteht, was existiert, wenn er nicht versteht, dass seine Sinne begrenzt sind? Es ist doch schon inklusiver, dass wenn meine Sinne begrenzt sind, dass ich nicht mal den Wind richtig sehen kann, nur die Blätter, die er bewegt und so weiter, dass ich dann versuche, die Welt und den Kosmos und alles zu erklären. Das ist doch unmöglich. Das ist doch Schwachsinn.
Ja, aber Sie werden das sagen, gut, unsere Sinne sind begrenzt, aber unser Labor nicht.
Dann würde ich sagen, ja, aber wer hat denn das Labor erfunden? Das habt doch ihr erfunden mit euren begrenzten Sinnen, das hat doch nicht Gott erfunden.
Das ist wahr. Zum Beispiel alles, was von Menschen gebaut ist, zum Beispiel ein Mikroskop, der kleinste Ding sehen kann. Nein, ist doch vorher nie vorstellbar, dass wir eine Amibiosis oder eine kleine Bakterie sehen kann, so groß. Das ist nicht möglich. Und die sind sehr, sehr stolz. Jetzt haben wir das ein Mikroskop gebaut, die so ein kleines Ding sehen kann. Ist es nicht wunderbar? Jetzt ist die Frage. Kannst du bitte durch den Mikroskop sehen, die Atome, die zusammengekommen ist, um diese Lens zu bauen? Wenn du die Atome sehen kannst, die Lens gebaut hast, dann kannst du es doch nicht mehr durchsichtig. Oder?
Ja.
Ist das Logik oder nicht?
Ja,
ja, danke schön.
Mal eine Frage zum Karma vom von Karma zum Täter ins Verbrechen. Was davon gesagt, wenn ein Baby jetzt getötet wird von der Mutter, dann hat das Baby ja das Karma, dass es in einer früheren Inkarnation sowas Ähnliches gemacht hat. Aber dafür muss es ja dann einen Täter geben. Kann man das Karma haben, als Täter zu werden, Robin? Mhm.
Ach Gott. Karma braucht immer einen Täter.
Das ist ein ewiger Kreislauf.
Ja, es ist ein Kreislauf, wie natürlich man beenden kann. Und auch gibt es die Möglichkeit für den Tat verschiedene Weise, es wieder gut zu machen, aufzulösen. Das gibt es auch. Weil Karma letztendlich ist nicht ewig. Ja, Karma, was ich in diesem Leben erlebe, begleitet mich nicht in den letzten. Was ich erlebe, ist das Resultat meiner Handlung. Nicht der Handlung selbst. Die Handlung führe ich aus. Aber das Resultat, Taten, das erlebe ich in diesem Leben. Die Handlungen haben wir schon in vorheriges Leben ausgeführt. Es ist jetzt Vergangenheit. Aber das Resultat ist gegenwärtig. So, das ist ein Kreislauf. Das kann man auch enden. Wie kann man das enden? Indem, weil Karma, eigentlich Karma bedeutet Handlung. Das Wort Karma manchmal oder oft wird das gesamte Paradigma, das Handlung und entsprechend angemessene Resultat und wieder diese Kreislauf. Diese Gesetz wird angesprochen durch das Wort Karma, aber das Wort Karma für sich hin bedeutet Handlung. Punkt. Die hat vier verschiedene Phasen. Karma findet nicht sofort so. Karma findet. Es fängt mit, wie alles, zum Beispiel mit einem Samen an. Der Samen ist in der Form von einem Wunsch. Der Wunsch ist der Samen von einem Karma. Und wenn dieses Wunsch sprießt, heißt das dann eine Entscheidung, dieses Wunsch zu erfüllen. Das ist das Zweite, das ist der erste Sprossling. Und diese Sprosslinge dann durch unseren Geist, das heißt, der Geist hat zweierlei Beschäftigung, Sankalpa, beziehungsweise von den verschiedenen Schubladen in unsere Geist, unsere Vernunft, wo wir verschiedene Informationen gespeichert, gelagert haben, die holen wir, um meine Wunsch zum Erfüllen zu bringen, weil ich es entschieden habe, das zu machen. Hier, ich will jetzt essen. Okay, die erste Schublade, was möchte ich essen? Die zweite Schublade, wie hungrig bin ich? Entsprechend soll es ein Snack sein, eine Zwischen sein, ein Brunch sein oder eine vollständige Mahlzeit sein. Also, diese verschiedene Teilideen zu knüpfen, bis ich eine ganz gut formulierte Idee habe, die die Vorstufe ist von meiner Handlung. Und dann führe ich den Handlung aus. Die sind die vier Stadien. Und wenn ich das Handlung ausgeführt habe, dann das Ergebnis ist unmittelbar zu kommen. Irgendwann. Daher, wenn man jetzt dieses ganzen Vorgang ändern möchte, muss man ändern in den Samenstadien, das Wunschstadien, weil die Erscheinungsweise, der Sitzort des Erscheinungsweises, der Gunas, ist unser Geist, wo den Wunsch jetzt in der Form von ein Kern sich manifestiert. Und da, genau dort, sagen wir, okay, jetzt willst du essen. Gut. Ja.
Aber das ist doch so, dass wir den Wunsch entwickeln, weil wir glauben, dass das was Gutes für uns ist, was wir uns wünschen, etwas Positives. Aber am Ende haben wir gar keine Vorstellung davon, was für uns gut und schlecht ist.
Nein, Wünsche sind manchmal überhaupt nicht überlegt, spontan. Gar nicht. Du bist nicht hungrig. Gehst eine Konfektionäre vorbei und siehst du eine wunderschöne Kuchen da. Und du hattest nie den Wunsch, eine Sekunde vor.
Was ist das dann im Trieb? Oder ist doch immer Sinnbefriedigung, die wir betreiben. Also, was ist es dann, wenn ich irgendwas mache und ich habe gar nicht den Wunsch danach? Also wie zum Beispiel die Torte, nein, dann wird mir schlecht hinterher.
Ja, dann, genau dann, wenn dieser Wunsch da spontan sich auftaucht, ja, da muss man sich schon damit beschäftigen. Mhm. Sagt dann kannst du, du erlaubst dieses Wunsch nicht als Sprossling zu werden, als eine Entscheidung, es auszuführen. Oder zu erfüllen zu bringen. Braucht man nicht. Gleich da kann man sagen, nein. Weil letztendlich, es kann man nicht vermeiden, dass die Augen sehen oder die Ohren hören, das kann man nicht vermeiden. Da sind so viele Geräusche, Klangschwingungen, so viel zu sehen, Form, Farbe und so weiter. Und so viele Gerüche und so weiter gibt, kann man nicht. Ja. Aber genau diese die zweite Stadien, wenn man das nicht erlaubt und die Wunschen verwurzelt, entwurzelt, dann braucht man keine Angst zu haben, dass es zu einer schlechten oder unerwünschte Handlung führt.
Also wenn die Handlung durchgeführt ist und ein Karma entstanden ist, kann man das auch wieder
gut machen,
ja,
oder
neutralisieren? Gut machen oder neutralisieren, so wie
nicht, wann es in Gang ist. Wenn du eine Handlung schon ausgeführt hast, dann ist das die Energie, es sich zu entwickeln zu einem Ergebnis, das Frucht, das Handlung. Es ist schon begonnen.
Ja. Und später kann man den Buße tun.
Moment. Und dann aber, es hängt natürlich davon ab, was für eine Handlung du ausgeführt hast. Wenn das tatsächlich eine lange Inkubationzeit braucht, um das Ergebnis hervorzurufen, dann gibt es Möglichkeit, es zu lindern. Ganz neutralisieren kann man nicht, sondern man kann es lindern. Diese Möglichkeit gibt es. Ja. Aber wenn die Inkubationszeit ist sehr wenig, dann natürlich ist es schwierig. Zum Beispiel, du hast was Schlechtes gegessen und du weißt, es ist schlecht. Du kannst schnell zu einer Apotheke gehen und vorbeugende Mittel nehmen, sage ich mal. Und wenn du das nicht weißt, dann ist das zu spät, dann musst du zu Hause bleiben.
Und Buße tun gehört dann auch dazu, oder? Ich meine,
bitte?
Buße tun, so wie Martin Luther das formuliert hat.
Was?
Buße zu tun.
Buße.
Was, das hilft auch.
Ja, aber Ihre Frage war, ob den Resultat vermeiden kann. Was du sagst, ist für den Resultat und den Tat selbst zu bereuen und dafür bußen.
Richtig, das habe ich auch verstanden.
Ja. Das kann man machen.
Also Sie meinten jetzt, innerhalb der Karma kann ich das nicht mehr rückgängig machen.
Es ist schwierig, aber es ist möglich. Schwierig ist das auf jeden Fall. Aber möglich ist das auch.
Das verstehe ich.
Also was ausgelöst wurde, ist ausgelöst. Wenn ich eine schwere Kugel fallen lasse, dann ist da ein Loch im Boden, dann kann ich noch so viel Buße tun, das ist zerstört, das Material. Ne?
Ja, aber die Buße ist nicht unbedingt, den Loch wieder zu vollmachen oder zu korrigieren, sondern nicht noch ein Loch veranstalten.
Nicht noch eins.
Ja, nicht noch einmal.
Weil das so schön. Also Buße ist
doch nicht geschehen. Buße ist, sind starke Eindrücke auf unsere Geist und Bewusstsein, die uns dann für den gleichen Fall nochmal in Warnsignal gibt.
Das war so meint das. Ja. Das war ein gelernter Teil.
Genau.
Sicherlich, manchmal hat man eine bestimmte Handlung und man hat so Triebe nicht. Und dann kann man diese Triebe vielleicht nicht stoppen. Dann im Nachhinein kann man das so bereuen und dann Buße tun. Und wenn dann dieselbe Situation wieder eintritt, dass man sozusagen diese Karma oder diese Handlung nicht mehr ausführt, dann hat derjenige Mensch halt gelernt.
Ja.
Und wie viele Karmas sind dann nötig, um, sagen wir mal, damit ich eine Stufe höher steige?
Wie viele?
Also wie viele Handlungen oder gute Handlungen oder schlechte Handlungen oder Handlungen insgesamt,
ja,
damit ich eine Stufe höher steige?
Durch Handlungen kannst du überhaupt nicht höher oder niedriger gehen. Du bleibst gefangen. Das Einzige, was uns befreien kann, ist das richtige Wissen.
Ach so.
Ja.
Das ist ja.
Wie?
Also so viel, jetzt verstehe ich sie.
Ja. Wie antwortest du den Menschen, die den Karma-Gedanken, also für mich ist der ganz klar und nachvollziehbar, und ich denke, ich habe das auch mit denen gesprochen. Es gibt Menschen, die missbrauchen den Karma-Gedanken und gehen so weit, dass sie damit den Massenmorde rechtfertigen. Die 6 Millionen Juden, die sind alle selbst schuld, das war der ihren Karma. Also das gibt es tatsächlich.
Na gut. Also trotzdem, diese Person kann in diesem Leben für eine gewisse Zeit es, sage ich mal, rechtfertigen. Aber sie sind nicht frei von den Reaktionen. Sie sind nicht frei. Sie werden hundertprozentig den Reaktionen erleben.
Also die Menschen, die diese Behauptung aufstellen.
Die sowas getan haben.
Ja, die verursachen neue karmische Reaktionen.
Absolut.
Ja, klar.
Ja.
Aber ist es wirklich so, dass die 6 Millionen Juden zum Beispiel, dass das deren Karma war oder dass sie das in früheren Leben selbst ausgelöst haben, dieses Leiden dann in den KZs? Oder gibt es nicht vielleicht auch noch...
Aber du sollst den nicht als Juden betrachten. Du sollst den als Menschen betrachten.
Ja, Menschen.
Es ist nicht, dass das Karma zu einer bestimmten ethnischen Gruppe oder sowas ausgeübt worden ist. Gar nicht.
Darf ich vielleicht in diesem Zusammenhang...
Es ist einfach genau diese Menschen, die dann in jüdische Familie geboren sind, die das, sowas erleben musste. Aber hat gar nichts zu tun mit dem Judentum oder Muslimen oder Hindu oder das.
Ja.
Ist überhaupt nicht der Thema hier. Das Thema ist, unsere Identität als eine bestimmte Religionsangehörige kommt viel später. Kommt nicht mit unserer Geburt.
Ich habe eine konkrete Frage, also falls ich soll. Also es war so, jetzt seine Frage ist zum Beispiel ein bisschen provozierend oder irgendwie doch nicht so die Frage, die man eigentlich erwartet. Aber so zum Beispiel dieses persönliche Leid, was man erfährt, diese Ungerechtigkeit. Zum Beispiel, ich habe vor halbem Jahr mich sehr, sehr gut gefühlt und auf einmal war so eine Provokation, ein bisschen Schubserei und so weiter.
Gut, was immer das sein mag.
Und dann hat man mich so ans Bett
gezielt. Also deine Frage ist,
was passiert mit diesen
auf der persönlichen Ebene, wie willst du den Karma erklären? Ist das deine Frage?
Ja, die Leute, die sagen mal, jetzt hat ihr das so ein bisschen völkerspezifisch erklärt, aber wenn Leute der Meinung sind, also wenn man einen gesunden Menschen an einem Bett fixiert zum Beispiel, so wie sie das bei mir, was passiert mit diesen Leuten jetzt im nächsten Leben oder was weiß ich? Im nächsten Verlauf.
was passiert, ist wirklich weder deine Anliegen noch meine. Wir wissen gar nicht. Aber etwas wird passieren. Also jeder muss die Reaktion seiner Handlungen erleben. Muss. Gibt es überhaupt nicht.
Jetzt verstehe ich das. Also sozusagen die Leute, die irgendwie Urteile gefällt haben oder gehandelt haben, wie sie gesagt haben, also Karma, um das jetzt spirituell auszudrücken, sie werden irgendwann, sei es in diesem Leben oder im nächsten Leben, eine Reaktion erleben.
Ja.
Und kann diese Reaktion halt eben Gottes Strafe sein oder wie muss man das?
Also das, hier ist keine Gottes Strafe. Es ist zum Beispiel, wenn du jetzt auf den falschen Spur fährst und kriegst du ein Bußgeldstrafe, dann ist der Angela Merkel nicht dafür zuständig.
Genau so, genau das meinte ich halt.
Ja.
Das ist genau der Punkt, was ich eben meinte.
Ja.
Es gibt so eine Kettenreaktion und dann irgendwann landet man im Bett und man ist fixiert im Bett. Und man fragt sich, eigentlich war ich doch gesund und glücklich. So wie Sie gesagt haben, mein Kind wird doch gesund und glücklich geworden. Jetzt verstehe ich Sie, ja, das ist schon...
Ja. Gut, wir können noch eine weitere Frage nehmen, dann kommen wir heute schon spät. Aber ganz spannende.
Ich habe Sie verstanden, dass Sie aber beim... Der Mensch ist halt nicht dafür geworden, weil Sie gesagt hat, wegen des Bösen und so. Das ist zwar die erste Sünde passiert, aber dann, ich habe Sie am Anfang nicht so verstanden, weil Sie gesagt haben, den Teufel gibt es eigentlich nicht. Das stimmt schon. Wir sind eigentlich nicht auf der Erde, um uns das Leid zu erfahren, das Böse. Das stimmt schon.
Ich wollte vielleicht noch ganz kurz fragen, du hast ja mal gesagt, dass Unfälle manchmal passieren und das ist nicht Karma. Das ist dann ein Unfall. Stimmt das, ne?
Gut, Karma ist eigentlich, lass uns das richtig verstehen. Karma ist nicht der Situation, nicht auch der Person, nicht der Zeit, nicht der Ort, nicht der Umstand, sondern den Teil des Leides, das ich durch eine Person bekomme oder in einer Situation erleben muss, das ist mein Karma. Ich habe zum Beispiel ein Karma mitgebracht, wie sage ich mal, 20% Schwerleid, 30% etwas weniger Leid, 40% noch ganz kleine bisschen Leid und der Rest sehr viel Glück, etwas weniger Glück, ein ganz bisschen Glück. Und jetzt, wie es dieses Glück und dieses Leid und besucht, in welche Form es kommt, das ist wirklich egal. Das ist nicht der Punkt. Daher zu sagen, dass ein Unfall ist mein Karma, falsch. Denn Leid, das ich in diesem Unfall erlebe, das ist mein Karma.
Aber ist Leid nicht auch ein bisschen wieder eine Ansichtssache? Also ich kann ja, ist es nicht auch, also Leid ist doch keine objektive Größe, sondern es ist doch mein Empfinden zu dem Ding.
Ja.
Also das ist nicht so, dass das Leid objektiv Leid ist. Sondern
nein.
Ich empfinde etwas als leidvoll und ein anderer empfindet es gar nicht als leidvoll.
Das stimmt, aber trotzdem, den Teil des Leid, das ich in diesem Leben erleben muss, wird von uns als Leid betrachtet werden. Vielleicht diese eine bestimmte Situation ist nicht leidvoll für einer, und aber leidvoll für die nächste. Das ist egal. Trotzdem, der 20% von schwerer Leid und 30% von halbschwerer Leid wird uns in irgendeiner Form besuchen. Situation, wie andere Menschen betrachtet, das ist eigentlich nebensächlich. Ich, für mich, in diesem Leben, wird in irgendeiner Form diese 20% von schwerer Leid unvermeidlich erleben. Muss nicht in eine gewalttätige Form kommen, kann auch in ein ganz, in eine sehr, sehr schmerzhafte Trennung sein. So viele Anwege gibt es.
Aber dann kann ich doch mit dem freien Willen wählen, ich will kein Leid haben.
Bitte?
Dann kann ich doch mit dem freien Willen wählen, ich möchte kein Leid haben.
Ja, tu es, das ist das Beste.
Wenn es doch aber karmisch schon so bestimmt ist.
Genau, es ist natürlich, wenn man tatsächlich, das ist wirklich, wenn man mit dieser freien Wille denkt, wieso, ich habe den Mittel, wodurch ich gar nicht leiden muss. Dennoch aber leide ich. Dann fängt wirklich diese Suche. Und dass diese Suche bedeutet, einfach wissen. Wenn ich tatsächlich zu dem Wurzel gehen möchte und rauszufinden, wieso, dann diese Suche zu den Wurzeln ist das richtige Wissen. Und damit, aber natürlich, es kann nicht einfach über Nacht das alles ändern.
Ne? Dann treibt mich aber doch das Leid zu dem Wissen.
Bitte?
Dann treibt mich doch das Leid, die Umgehung, die versucht, das Leid zu umgehen, zum Wissen.
Du meinst, das Leid führt nicht zu Wissen, oder wie
Nein,
ist das?
Nein, das Leid, die Vermeidung von Leid oder das Leid überhaupt, führt mich doch dann zum Wissen.
Das ist eben der Grund. Leid ist nur dafür da.
Eben, das denke ich auch. Und Leid führt dann letztendlich auch zu
Ja, aber das bedeutet nicht, dass ich immer wieder Leid zu mir hole und trotzdem nicht wirklich da rauskomme. Ich meine, letztendlich, du kannst nicht in einer Klasse 100 Mal wiederholen.
Das ist schon klar.
Ja. Ja.
Sicher.
Ne? Also, aber nee, aber das tun sehr viele Menschen.
Ja, das Leid entsteht doch erstmal als Konzept in meinem Wesen, in meinem Kopf, dass es leidvoll ist und dann versuche ich irgendwie damit umzugehen.
Aber weißt du, was die Schriften sagen? Dass eigentlich der Samen des Leid steckt in der Hoffnung.
Leid ist auch in der Vorstellung Gottes vorhanden.
Also Hoffnung. Hoffnung ist was enthält den Samen des Leides. Wenn wir keine Hoffnung haben, sondern einfach alles, was zu uns kommt, akzeptiere, dann können wir wirklich Leid nicht mehr so spüren. Aber es ist denn Hoffnung, die uns unmittelbar eine geistige Bereitschaft in uns schafft, Leid wirklich zu spüren. Gut, dann einen wunderschönen Abend.
Danke.
Danke.